Unser nächster Vortrag geht über neurologische Symptome und Komplikationen onkologischer Patientinnen, dem Leib- und Magengebiet, passend zu dem Vortrag von Oberarzt Hutterer, der vom Kepler-Universitätsklinikum in Linz ist. Das ist ja jetzt das 6. Universitätsklinikum in Österreich, nachdem wir mit 3 begonnen haben. Und das nächste in Wien ist ja schon anständig, wird dann das 7. werden. Dann haben wir 7 Universitätskliniken. Linz wird sicherlich ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Natürlich. Ja, wir freuen uns auf den Vortrag. Super, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, also Angst ist etwas, was uns, glaube ich, wirklich auch aus ärztlicher Sicht, sei es jetzt Entscheidungen, aber auch der Patienten sehr, sehr stark begleitet. Das ist das eine. Das andere, was mir sehr gut gefallen hat, das ist einfach wirklich das Fachwissen. Und das leitet auch zu dem Thema schon über, weil ich hatte das Glück, 9 Monate als Neurologe auf einer Hämato-Onkologie zu arbeiten. Und genau diese Dinge im Sinne von Fachwissen mir irgendwo anzueignen und zu erkennen. Und was da einfach so faszinierend war, das war dieser gegenseitige Austausch. Ja. Und wir haben, glaube ich, egal welche Fachdisziplin, wir haben alle gut die Möglichkeit gehabt zu lernen. Und aus dieser Zeit würde ich Ihnen gerne dann, und auch aus den Konzilien, die wir dann weitergepflegt haben, das war dort einmal noch in Regensburg, würde ich Ihnen gerne eine kurze Übersicht geben. Ich habe mir im Wesentlichen 3 Teilbereiche rausgesucht. Der größte, mit Abstand der größte, sind Störungen von Hirnfunktionen, also unseres Gehirns selbst, als neurologischer Sicht bei onkologischen Patienten. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wenn man gleich sehen, wie die zentrale Hirnfunktion gestört sein kann. Paraneoplastische Syndrome habe ich gerade mit ein paar wenigen Slides nochmal extra herausgehoben, weil man denkt, das ist etwas, wo man auch auf Psychiatrien immer wieder mal Patienten gefunden haben, die eigentlich nicht psychiatrisch krank waren, sondern eben eine organische Erkrankung gehabt haben. Das würde ich gerne einfach nochmal betonen. Und chemotherapie-induzierte Neuropathien ist etwas, was einen riesigen Stellenwert hat bei onkologischen Patienten. Wir werden vielleicht dann in der onkologischen Rehabilitation im nächsten Vortrag ein bisschen mehr noch dazu hören. Aber das ist etwas, wo wir gesehen haben, dass vor allem Lebensqualität, Schmerzen und so weiter, das einen großen Stellenwert hat. Und aus neurologischer Sicht würde ich das gerne kurz präsentieren. Wenn man jetzt auf die Störungen der Hirnfunktionen geht, dann ist mal der erste Teil Kognition. Und da rede ich noch gar nicht einmal von Therapien oder Metastasen, sondern es gibt viele Möglichkeiten, wie das Denken, das Bewusstsein gestört werden kann. Hirnmetastasierung, ganz kurz noch angerissen. Dann welche Systemtherapien, aber auch Strahlentherapien Auswirkungen auf unser Gehirn haben. Und in Regensburg haben wir die Möglichkeit gehabt, eine sehr große Station mit zur Knochenmarktransplantation zu sehen. Und da haben sich aus neurologischer Sicht komplett neue Dinge aufgetan. Unglaublich. Da möchte ich nur ganz kurz das einmal erwähnen, damit man mal ein Gefühl hat, dass auch jene Patienten auch dann im Verlauf, wenn sie aus dem Krankenhaus draußen sind, sehr viele neurologische Komplikationen haben können. Ja, was ist Kognition, Denken, Aufmerksamkeit, Konzentration, Wahrnehmung? Das sind alles Dinge, Problemlösung, Planung. Das lässt sich sehr gut, wenn jemand eine Lähmung hat, sehe ich das. Wenn jemand eine Sprachstörung, eine Aphasie hat, sehe ich das. Das sind alles Symptome, wenn da jemand Einschränkungen hat, die nehmen wir auf den ersten Blick nicht wahr. Aber der Patient sagt, komisch, ja, irgendwie stimmt was nicht. Auch die Angehörigen merken, es ist eine Wesensveränderung vorhanden. Der Patient reagiert nicht, merkt es nicht, schafft das Kochrezept nicht mehr so wie gewohnt, findet Dinge im Einkaufszentrum nicht mehr. Und das sind alles Dinge, die natürlich sehr diffus sind, aber sehr viel Auswirkung auf die Lebensqualität und das alltägliche Leben haben. Wenn man sich jetzt einmal so einen Tumor anschaut, dann sind natürlich neben den ganzen Tumorzellen, die da sehr unform und dicht beieinander liegen, Immunzellen eingelagert. Gibt es viele verschiedene. Vor allem diese T-Zellen sind ganz spannende Zellen, wenn man auch neue Therapieansätze hat, diese Zellen zu aktivieren und dann die Tumorzellen zu attackieren. Aber diese Immunzellen machen natürlich auch sehr viele Botenstoffe, Interleukine. Und wir wissen mittlerweile, dass diese Interleukine und verschiedenste andere Botenstoffe entweder direkt über die Blut-Hirn-Schranke oder transportiert direkt ins Hirn gehen und die Funktion von Neuronen, aber auch von der ortsansässigen Immunzelle, nämlich der Mikroglia bis zu einem gewissen Grad auch der astroglialen Zellen, also dem Stützgewebe des Gehirns, signifikante Funktionsveränderungen machen. Und Sie kennen vielleicht das Bild Patienten mit Fatigue, ja, wo das Denken plötzlich schwieriger wird. Es ist nicht nur im Sinne der Müdigkeit und so, sondern es kommt tatsächlich immunmediiert zu Veränderungen des Hirnstoffwechsels. Das ist natürlich etwas, was sehr einfach, also nicht so einfach ist, sondern dass natürlich dann noch sehr viele mehr Faktoren zusammenspielen. Also die Tumorzelle, die Entzündungsreaktion, quasi auslöst und Botenstoffe losschickt, ist nur ein Weg. Natürlich alles, was mit psychosozialen Stressfaktoren zu tun hat. Kognitive Dysfunktionen, die schon vorbestehend sind, auf das gehe ich gleich noch ein. Fatigue, Schlaf, Depression, Symptome, ganz besonders Schmerz. Ja? Das Verhalten, jemand, der zum Beispiel mehr Bewegung macht, würde sich das anders äußern als jemand, der eher übergewichtig ist und nicht aktiv ist. Was natürlich immer da auch noch mit reinspielt, ist Alter, Ausbildung, Tumortyp, Tumorstadium und Therapien. Wir haben gerade Operation gehört. Die Anästhesie, die man für jede Operation braucht, ist etwas, wo wir sehr häufig im Nachhinein wahrscheinlich durch die Anästhesie neurokognitive Defizite erleben. Nur ein Teil ist reversibel, ganz besonders bei Kopfoperationen. Auf die Chemo- und Hormontherapien werde ich nur explizit eingehen. Was ganz wichtig ist, wir haben ja meistens oder manchmal vorerkrankte Patienten. Das heißt, wenn jemand eine Zuckererkrankung hat, einen Bluthochdruck hat, kommt es zu mikrovaskulären Veränderungen, auch im Gehirn. Das heißt also, wir haben schon eine bestimmte Voraussetzung des Gehirns, eine, nennen wir es mal, leichte Veränderung. Und wenn dann eine Tumorerkrankung oder Therapie draufkommt, dann verändert sich das Hirn, auch die, wie gesagt, die Anästhesie, verändert sich das Hirn komplett. Herzinsuffizienz, Immobilität, Schmerzen, insbesondere die Neuropathie, spielen eine wichtige Rolle und eben diese ganzen psychiatrischen Begleitsymptome, die da in diesem Paket drinnen sind, ganz besonders Angst, Depression, Müdigkeit bis Fatigue und Schlaf. Ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe mir überlegt, ob ich den Schlaf nur extra anführen werde am Ende, aber das würde sich mit der Zeit nicht rentieren. Wir haben zuerst gehört in diesem einen Beitrag, ja, der Boden ist mir weggezogen worden. Ja. Das ist genau im Prinzip dieses Bild, was die Patientin zuerst gesagt hat. Ja. Na, der Boden ist weg und manchmal der tiefe Fall. Und diese Stressreaktion ist etwas, was sich automatisch im Sinne der Stresshormone auf unser Gehirn auswirkt. Und diese Studie, 2015 publiziert, glaube ich, spiegelt es sehr gut wider. Da hat man verschiedenste gynäkologische Zentren zusammengeführt mit einer Fallzahl von 160 betroffenen Patientinnen mit Brusttumoren und 60 Kontrollen, die zwar bei der Kontrolle waren, aber dann eben keinen Tumornachweis gehabt hat. Und man hat versucht, in der ersten Woche die wirklich systematisch neuropsychologisch zu testen. Und alleine durch die Mitteilung der Diagnose vor jeglicher Therapie hat man doch einige Veränderungen hinsichtlich Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnisfunktionen, Lerneffekte, exekutive Funktionen. Und das ist das, was Sie erst angesprochen haben, im Vortrag, man hat das Gefühl, der Patient merkt sich nur einen Teil. Und das ist so. Das ist alleine vom Gehirn her so vorgegeben, wir können nicht nur relativ wenig in Wirklichkeit aufnehmen und in einer Stresssituation wird es noch weniger. Also alleine durch diese Situation ist die Aufnahmefähigkeit unseres Gehirns eingeschränkt. Was wir regelmäßig gesehen haben auf onkologischen Stationen, auch konsiliarisches Delir oder der Begriff hirnorganisches Psychosyndrom, ja, das hört man häufiger eigentlich. Also ein Zustand geistige Verwirrung mit Störung von Bewusstsein, Denkvermögen, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und so weiter. Was mir da wichtig ist, das sieht man wirklich regelmäßig aus verschiedensten Gründen, aber was da, denke ich, wichtig ist, es gibt zwei Typen, den hyperreaktiven Typ, wo der Patient total unruhig wird, häufig Bettflucht dabei ist, manchmal sogar Aggressivität dabei ist und den hyporeaktiven Typ, das ist nicht jemand, der sich dann zurückzieht, sondern das ist organisch begründbar und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es muss körperliche Krankheitszeichen bzw. neurovegetative Symptome geben. Und wenn man das jetzt nur mal auf den onkologischen Patienten zurückführt, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie ein onkologischer Patient in ein Delir kommen kann. Das sind einerseits direkte ZNS-Erkrankungen, Schlaganfall, Hirnblutung, auf das geht dann noch ein, Metastasierung, Entzündungen der Hirnhaut, genauso des Hirns selbst, kann infektiös durch die Tumorerkrankung selbst sein oder paraneoplastisch eben, epileptische Anfälle, nicht selten, ja. Schlafentzug, gerade wenn man unruhig ist, Infektion, Fieber, verschiedenste Systemerkrankungen, wo der Stoffwechsel, Organstörungen, Hormonstörungen, Elektrolytstörungen und so weiter betroffen sind. Und eben Therapiefolgen, Postanästhesie, ganz, ganz ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Zur Hirnmetastasierung. Man sieht dann schon recht gut, Hirnmetastasen, die an der Rindenmarkgrenze wachsen, multifokal angeordnet sind, ist etwas, was eigentlich ein häufiges ein häufiges Bild in der Onkologie darstellt. Also man schätzt 8 bis 12 Patienten auf 100.000 Einwohner. Ich glaube, Wien hat jetzt 1,8 Millionen Einwohner. Dann kann man ungefähr mal hochrechnen, wie häufig das in Wirklichkeit ist. Wenn man jetzt nur die malignen Tumore, soliden Tumore in dem Fall anschaut, 20-40% sind im Verlauf der Erkrankung, können betroffen sein. Die Tendenz zunehmend, weil die Patienten natürlich auch länger überleben. Das heißt also, die Metastasen haben auch Zeit, sich entsprechend auszubilden. Die meisten Metastasen sind eben im Gehirn selbst, weniger im Kleinhirn oder Hirnstamm. Und fast alle, über 80%, haben dadurch Symptome. Am häufigsten Lunge, Mama, malignes Melanom. Wenn man das jetzt nicht behandeln würde, dann wäre die mediane Überlebenszeit bei ungefähr einem Monat im Schnitt. Alleinige supportive Therapie, sprich Steroide, Antiepileptika gegebenenfalls 2 Monate, Operation, Strahlentherapie 5 bis 12 Monate. Merken Sie sich bitte mal diese Zahl, auf die wir dann nachher noch zurückkommen. Kurz zur Hirnmetastasierung selbst. Was passiert im Tumor? Wenn eine Tumorzelle entsteht, sich teilt, dann bilden sie verschiedene Veränderungen durch die Teilung aus und es entstehen Subklone. Das heißt also, es gibt Zellen, die andere Eigenschaften entwickeln als die Nachbarzelle. Und dann, der Grund ist Selektionsprozess. Die Biologie der Tumorzelle, das Immunsystem und vor allem auch die Therapie. Und manche wenige Zellen schaffen es, in das Blut oder ins Lymphsystem einzudringen und sich bis ins Hirn vorzuarbeiten. Und das kann man sehr gut darstellen, man kennt es aus der Humangenetik, wo man so Stammbäume macht, so kann man auch die phylogenetische Entwicklung einer Hirn- oder einer Metastase darstellen. Und das ist diese Figur da. Also zuerst kommt es zu verschiedenen Veränderungen im Primärtumor oder in der Primärzelle. Der Primärtumor schlägt dann einen anderen, genetisch gesehen, einen anderen Weg, andere Veränderungen in der DNA treten auf, verglichen jetzt mit den Metastasen, also Sie sehen da Metastase 2, Metastase 1, das ist Gewebe daraus gewonnen. Selbst die Metastase 2 entwickelt wieder eigene Eigenschaften und die Metastase 1 hat auch eine gewisse Heterogenität. Diese Zellen wandern eben über das Blutsystem ein, schaffen es irgendwie über die Blut-Hirn-Schranke drüber und wachsen. Und irgendwann schaut diese Metastase so aus. Die Symptome, die man davon hat, hängen eben von der Lokalisation im Gehirn ab. Auf das möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten der entsprechenden Einschränkungen. Das ist ein Beispiel aus unserer Klinik, ungefähr vor 4 Wochen. Das ist ein Patient mit einem Lungentumor, der ist gekommen eigentlich mit einem fokalen Status Epilepticus, wo der rechte Arm und das rechte Bein ständig gezuckt hat. Der Patient war komplett wach. Wir haben dann dieses Bild gemacht und haben die erste Diagnose eben von so einer zerebralen Metastase gestellt, wo man auch sieht, dass das Ödem, die Schwellung um die Metastase herum sehr ausgeprägt ist, wo der Aminosäure und auch geringer der Zuckerstoffwechsel gesteigert ist. Und im Zuckerstoffwechsel ist es ganz spannend zu schauen, das Hirn selber braucht ja sehr viel Glucose, weil es die Energie des Gehirns ist, dass auch da die Hirnfunktion in diesem Bereich deutlich eingeschränkt ist. Kopfschmerzen, eben organisches Psychosyndrom, epileptische Anfälle und je nachdem, wo die Metastase wächst, sind mit Abstand die häufigsten Symptome. Das wäre jetzt ein Schaubild, was wir nicht durchgehen werden, wie man jetzt Metastasen behandeln würde. Hängt davon ab, wie viele sind es und wie groß sind es. Was ist entscheidend? Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Operation, stereotaktische Strahlentherapie, mit oder ohne Ganzhirnbestrahlung, ja, auch dann im Rezidiv, beziehungsweise, wenn es multiple Metastasen sind, sofort die Ganzhirnbestrahlung. Die Systemtherapie spielt aus meiner Sicht eine wichtige Rolle. Und ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel zeigen. Das sind 2 Patienten aus Bonn mit Metastasen von Melanomen. Diese Patienten sind angefangen worden mit Nivolumab, behandelt zu werden. Erkläre ich gleich, was das für eine Substanz ist. Und bei beiden Patienten hat man bereits nach 4 Wochen, also sehr, sehr früh, diese Veränderung gesehen. Und das Interessante ist, bei dem oberen Patienten hat man eine Aminosäurestoffwechsel, also eine PET-Untersuchung gemacht, wo man den Stoffwechsel misst, und beim unteren Patienten auch, und gesehen, dass der Stoffwechsel da enorm hoch ist, da nicht. Und dieses Medikament, dieses Nivolumab, ist genauso ein Medikament, was eingreift in das Immunsystem und eine Entzündungsreaktion auslösen kann. Und das ist genau das, was man da sieht. Das heißt also, das Immunsystem wird aktiviert und eigentlich täuscht es einen Progress vor, der in Wirklichkeit keiner ist. Und nach 12 Wochen sind die Metastasen fast verschwunden. Bei diesem Patienten gibt es keine Folgeaufnahme, weil in der Zwischenzeit ist er verstorben. Also diese 12 Wochen hat er nicht mehr erreicht. Was ist der Hintergrund? Wir haben die Tumorzellen und die Tumorzelle sagt dem Immunsystem, der T-Zelle, bleib ruhig, du kannst da bleiben, aber du wirst nicht aktiviert. Und dieser Weg, dieser Inaktivierung geht über Signalwege, das hört man jetzt sehr häufig, PD-L1 oder PD, ja, das sind Schlagwörter mittlerweile in der Onkologie, wo man ganz gezielt mit einem Antikörper diese Hemmung der, der Immunzelle unterbrechen kann. Und das funktioniert eben auch genauso bei diesen Melanom-Metastasen, wo um die Metastase herum sehr viele Immunzellen sind in der Metastase selbst. Und es ist PD-1, ja, also dieses Molekül, was diese T-Zellen hemmt, in der Tumorzelle selbst sehr, sehr stark vorhanden ist. Wenn man das Medikament gibt, funktioniert diese Hemmung nicht mehr und man kann wunderbar einen Therapie ansprechen durch die Systemtherapie haben. Vor kurzem hat man verglichen, stereotaktische Radiochirurgie kombiniert eben mit diesem Anti-PD-1. CTLA-4 wäre ein ähnlicher Signalmechanismus und anderen verschiedenen Substanzen. Und ich habe sie gebeten zu merken, dieses mediane Überleben mit 6 bis 12 Monaten. Und wenn man schaut, diese Kombinationstherapie als Strahlentherapie und PD-1, dann hat man plötzlich da nach 2 Jahren ein Langzeitüberleben von ungefähr 30% durch diese Therapie. Die violette Linie wäre die klassische Chemotherapie. Da geht es einerseits um lokale Kontrolle der Hirnmetastasen und andererseits um das Überleben. Also hier wiederum medianes Überleben, Chemotherapie und das mit diesen neuen Medikamenten. Und ich denke also, Systemtherapie bei Hirnmetastasen hat aus dem Grund, denke ich, eine ganz wichtige Rolle bei manchen Tumoren erlangt. Chemotherapie-assoziierte kognitive Einschränkungen, Schlagwort haben wir gestern schon mal kurz gehört, Chemobrain, ja? Gibt es das überhaupt? Betreffende kognitive Funktionen sind eben Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, Informationsverarbeitung, exekutive Funktionen. Man versucht es natürlich zu messen. Da gibt es einerseits Bildgebung, neuropsychologische Testung, wobei man da sagen muss, stellt es wirklich die Wirklichkeit dar? Empfindet der Patient bestimmte Defizite vielleicht anders? Deswegen sind auch diese Selbst-Reported Outcomes sicher auch eine sehr sinnvolle Sache. Das ist ein Beispiel. Verschiedenste Tumoren, die mit Chemotherapie oder Strahlentherapie oder kombiniert behandelt werden, mit sehr hoher Fallzahl. Und man hat dann geschaut, wie schaut es jetzt aus eben mit entsprechenden chemotherapieassoziierten, selbstgeräteten neurokognitiven Defiziten. Und man hat sehr gut gesehen, dass nach der Therapie, nämlich nach der Chemotherapie, die deutlich ansteigen und nach 6 Monaten auch immer noch vorhanden sind. Und das ist wirklich eine hohe Anzahl von Patienten. In dieser Studie waren es 67% aller Patienten, haben da entsprechende neurokognitive Einschränkungen gehabt. Wenn man jetzt versucht, das ein bisschen zu messen und darzustellen, dann sehen Sie da auf der linken Seite das Gehirn von einem Patienten mit einem Hodgkin-Lymphom, der mit 2 Gaben Polychemotherapie behandelt wurde und dann nach gut 2 Wochen einen deutlich reduzierten Glukosestoffwechsel hat. Das ist die Visualisierung von dem, was der Patient oft spürt. Und wenn man jetzt das in einer Serie auswertet, hat die Zuckeruntersuchung, also das Zuckerpad zeigen können, dass vor allem frontal und basal da Veränderungen aufgetreten sind. Wenn man jetzt fMRI anschaut, ja, dann ist auch der Parietallappen dabei, nicht nur der Frontallappen, das wäre jetzt der Blick von oben auf das Gehirn, der von der Seite, und auch das Kleinhirn. Ja. Also parietal, alles das, was mit Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung zu tun hat. Und schlussendlich kann man auch messen, dass durch die Chemotherapien es zu einer Atrophie nach 3 bis 11 Jahren bei Patienten mit einer ALL, die das gut überlebt haben, auftritt. Eine Atrophie der weißen Fasern, aber auch des Hirnkortex. Das heißt also, allein diese Chemotherapien haben auch strukturelle Veränderungen. Jetzt ist es aber so, dass das nicht so einfach ist. Wir haben einerseits Medikamente, nicht alle machen das. Wir haben gewisse genetische Voraussetzungen, dass diese Schäden auch wieder repariert werden können. Nicht jeder Patient bekommt quasi neurokognitive Defizite beim gleichen Medikament. Sicher eine hohe Rolle spielen Zytokine, sprich Immunsystem, insgesamt hormonelle Faktoren. Dann kommt natürlich psychosozialer Stress dazu, andere Nebenwirkungen, ganz besonders die Anämie als Sauerstofftransporter. Und schlussendlich kann man das irgendwo als gemeinsames Endglied, als Chemobrain nennen. Dieser Begriff, finde ich, ist nicht passend. Ich würde viel lieber Tumorbrain nennen, weil einfach so viele verschiedene Einflussfaktoren da mitspielen und nicht nur die Chemotherapie. Was gibt es für andere Nebenwirkungen bei onkologischen Patienten? Was man nicht selten sieht, ist ein PRESS, ein sogenanntes posteriores reversibles Enzephalopathiesyndrom. Was bedeutet das? Schwieriger Name. Dass es eben durch die Chemotherapie meist kombiniert mit einem sehr hohen Blutdruck zu einer Fehlregulation der Gefäße, vor allem im hinteren Anteil des Gehirns kommt. Das ist auch die Sehrinne, darum ist auch eine Sehstörung neben den Kopfschmerzen sehr häufig und epileptische Anfälle. Und ist eben, wie der Name sagt, reversibel. Verschiedene Chemotherapeutika, zielgerichtete Therapien, aber auch Immunsuppressiva und verschiedenste andere Substanzen können das auslösen, ist etwas, was man nicht selten sieht. Eine akute toxische Leukenzephalopathie, das heißt also eine akute Veränderung der weißen Substanz im Gehirn, kann man immer wieder mal beobachten, ganz besonders dann, wenn Methotrexat sehr hochdosiert systemisch verabreicht wird, manchmal auch intradekal. Ischämischer Schlaganfall, Blutgerinnsel, Sie sehen da, das ist jenes Hirnareal, was quasi nicht mehr durchblutet worden ist und quasi kaputt ist, die Zellen kaputt geworden werden, ist etwas, was durchaus immer wieder mal mit einer Thromboseneigung assoziiert ist. Hirnblutungen im Hirn selbst, aber vor allem auch häufiger, interessanterweise, das Subduralhämatom ist zum Beispiel mit einem Thrombozytenmangel oder auch mal nach einer Lumbalpunktion assoziiert. Sehen wir nicht selten. Sinusvenenthrombosen, in dem Fall eine 50-jährige Patientin mit ALL und bekommt L-Asparaginase, ein Medikament, was die Thromboseneigung fördert. Da verstopft sie oben die Vene, die große venöse Leiter und führt dazu, dass es zu Stauungsinfarkten, zu Blutauflagerungen kommt. Die Patienten erholen sich meistens wieder sehr, sehr gut. Ganz kurz zur Strahlentherapie. Akute Strahlenreaktionen, zum Beispiel Begantienreaktionen, in erster Linie basierend auf Veränderungen der Gefäße mit einem Ödem, die frühzeitig nach 3 bis 6 Monaten auftretenden Veränderungen sind dann manchmal transiente Schädigungen der weißen Substanz im Gehirn und was schon ein gewisses Problem darstellen, wir hin und wieder mal sehen, das sind eben diese späten Veränderungen nach 6 bis 12 Monaten beziehungsweise manchmal sogar Jahren bei Patienten, die möglicherweise auch nicht einmal im Kopf, sondern woanders bestrahlt worden sind. Okay, das hat sich alles verschoben. Das wäre jetzt ein 15-jähriger alter Patient, der eben diese Leukenzephalopathie sehr früh entwickelt und hat sich wieder vollständig zurückgebildet, die Substanz oder die Veränderung. Und hier haben wir einen Patienten, da hat sich eine Strahlennekrose entwickelt und diese Strahlennekrose ist mit Avastin, einem Antikörper gegen einen Botenstoff, was die Entzündung und die Blut-Hirn-Schranken-Permeabilität vermittelt, sehr gut behandelt worden. Schlussendlich bleibt dann eine verkalkte Veränderung zurück. Also man kann Radionekrosen sehr wohl auch behandeln, manchmal kann es wie ein Flächenbrand sich ausdehnen. Allogene Knochenmarktransplantation. Nicht selten opportunistische Infektionen bei Patienten, wo das Immunsystem vor allem am Anfang praktisch nicht funktioniert. Ja, das sind manchmal wirklich sehr, sehr schwierige Komplikationen, die da auftreten. Gefäßkomplikationen ist der zweite Teil von Hirnblutung bis hin zum Schlaganfall. Die thrombotische Mikroangiopathie spielt da eine wichtige Rolle. Vaskulitiden durch eine fehlgeleitete Immunreaktion und natürlich alles das, was wir jetzt schon durchgemacht haben, sei Strahlentherapie, Chemotherapie und so weiter. Das sind jetzt Beispiele von einer Aspergillose, also einem Pilz, ja, der beim immunsupprimierten, allogenen, nochmal transplantierten Patienten wächst. Zerebrale Toxoplasmose, nicht selten, häufig multifokal oder auch im stammganglichen Bereich. Ja. Und das wäre jetzt ein Patient mit einer HRV6-Enzephalitis, also das ist ein Herpesvirus, dieses HRV6, was ganz typisch da Entzündungen im limbischen System macht. Je nachdem, wo man sie in der Knochenmarktransplantation betrifft, gibt es bestimmte Neigungen, diese Komplikationen zu entwickeln. Aber Fakt ist, Patienten, die keine neurologische Komplikation entwickeln, versus jene, die es entwickeln, haben natürlich ein ganz besonderes, viel besseres Outcome. Also so eine neurologische Komplikation ist nicht unbedingt sehr häufig, aber mit einem schlechten Outcome assoziiert. Bei Abstoßungsreaktionen, der chronischen Kraft-versus-Host-Reaktion, darf man nicht vergessen, man sieht es immer wieder, dass eben das Gehirn genauso wie Muskeln oder die peripheren Nerven betroffen sein können. Ganz kurz, paraneoplastische Syndrome, was bedeutet das? Das Immunsystem interagiert mit dem Tumor und der Zufall will es, dass das Antigen der Tumorzelle auch im Nervensystem zu finden ist. Das bedeutet, das Immunsystem richtet sich gegen das Gehirn. Da gibt es einerseits Antigene, die in der Zelle sind, das sind die klassischen Johuri und so weiter Antikörper, oder jene Antigene, die an der Zelloberfläche vorhanden sind. NMDA-Rezeptor-Antikörper kennt man gut, limbische Enzephalitis, junge Frauen. Das wäre so eine Übersicht. Wichtig ist, dass das limbische System, das ZNS, das Kleinhirn als chronisch degenerativer Hirnstamm, Rückenmark, der periphere Nerv, auch die Muskeln können da betroffen sein. Also immer darauf denken, wenn man solche Symptome sieht, dass man reagiert. Das sind Patientinnen, teilweise aus Wien, teilweise aus Brasilien, wo man sieht, das sind schwer kranke Patienten, ja. Wenn man aber gut behandelt, das ist das gleiche Kind, kann man da wirklich sehr, sehr gut helfen. Entscheidend ist frühzeitiges Erkennen. 53% haben eine gute Prognose, werden mit Cortison, Immunglobulin, Plasmapheresis in der Akutsituation behandelt. Wir haben immer wieder Patienten, wo das nicht ausreichend ist, wo man dann richtig auf Chemotherapie, Rituximab, Cyclophosphamid mitgehen muss. Manchmal wirklich sehr komplexe Verläufe auch, aber man sieht, Patienten, die von vornherein schwer betroffen sind, entwickeln eine gewisse Behinderung, aber den meisten Patienten kann man recht gut helfen. Das MRS ist der Modified Ranking Scale, also die Patienten durch die Therapie profitieren. Ganz kurz am Ende noch die chemotherapie-induzierte Neuropathie. Wo beginnt das periphere Nervensystem? Das beginnt dort, wo die Nerven aus dem Rückenmark austreten. Da haben wir den sensiblen Anteil, da haben wir den motorischen Anteil und die Nerven verteilen sich dann zum Beispiel hier im Bein. Hauptsächlich sensible Symptome, sprich Taubheit, Missempfindungen, Elektrisieren, neuropathischer Schmerz. Dieser periphere Nerv ist in erster Linie im Axon, also im Kabel betroffen, innen drinnen, nicht die Hülle, seltener die Hülle. Mitochondrien, die ganzen Mikrotubuli, die für die Leitung von Neurotransmitter zuständig sind, werden beschädigt. Verschiedene Medikamente haben verschiedene Wirkungsorte. So kann zum Beispiel Oxaliplatin auch an der Nervenendigung sein oder Krautplatin-Derivate eben auch am sensiblen Neuron Schäden anrichten. Winkeralkaloide, Taxane, Platinsubstanzen, Thalidomid, immunmodulatorische Substanzen, Bortezomib sind die klassischen Medikamente. Auch neue Medikamente, inklusive Sunitinib, Sorafenib, als kleinmolekulare Substanzen können das machen. Diese Immuncheckpoint-Inhibitoren wie das Nivolumab machen ist sehr selten. Wenn es aber auftritt, sind es meistens sehr schwere Komplikationen, aber sehr selten. Wichtig ist, Medikamente der ersten Generation sind toxischer als Medikamente der zweiten Generation, zum Beispiel Cisplatin, sollte man, wenn es möglich ist, gegen Carboplatin steuern. Die Einzeldosis und die Gesamtdosis sind für die Entwicklung der peripheren Neuropathien ganz, ganz entscheidend. Das heißt also, der Arzt hat durch die Wahl des richtigen Medikaments beziehungsweise durch die richtige Dosis die Möglichkeit, die Neuropathieentstehung zu steuern. Anamnese, klinische Untersuchung ist das Wichtigste, typischerweise mit diesem Ausbreitungsmuster. Aber auch andere Lokalisationen sind möglich. Missempfindungen, neuropathische Schmerzen sind behandelbar, Taubheit nicht. Die Stand- und Gangunsicherheit bis zu einem gewissen Grad, vor allem durch physikalische Maßnahmen. Wichtig zu fragen, gibt es Vorerkrankungen, die auch schon eine Neuropathie vorbedingen können? Und da wissen wir, denken Sie an Kopf-Hals-Tumore, Alkohol spielt da nicht selten eine wichtige Rolle. Viele Patienten haben da auch entsprechend eine Neuropathie. Auch onkologische Erkrankungen, wie zum Beispiel bei multiplem Myelom, können das machen. Beispiel Oxaliplatin, Vollfachschema haben wir schon gehört. 10-18% haben schwere Nebenwirkungen. Schwer bedeutet, der Patient kann sich kaum mehr selbst versorgen. Und 10-18% ist richtig viel. Okay. Das wäre noch der Überblick der Medikamente als letzten Slide. Medikamentös kann man sehr viel tun, aus meiner Sicht, vor allem antidepressive Antiepileptika und die Kombination mit Morphinen, NSAR sind nicht wirksam, auch Lokaltherapien. Aus meiner Sicht immer wichtiger wird Physio-Ergotherapie, Bewegungs- und sportmedizinische Maßnahmen, auch schon im Hinblick auf die Prophylaxe. Vielleicht werden wir da jetzt im Folgevortrag ja noch mehr hören. Präventive Therapien im Sinne der Neuroprotektion, es ist viel versucht worden, es hat sich aber schlussendlich nichts durchgesetzt bis dato. Also wenn man zusammen möchte, es gibt jede Menge Veränderungen, sowohl des Hirns als auch der peripheren Nerven, die einen hohen Impact haben auf die Lebensqualität, auch auf das psychologisch-onkologische Setting, meiner Meinung nach, wo natürlich viele Patienten auch von diesen Symptomen berichten. Und das ist so auch mein Sukkus, dass man einfach hinhört und wenn man hört, da passt was nicht, dass man auch entsprechend das einmal gehört hat und auch reagieren kann. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hutterer, für den sehr ausführlichen, umfassenden Vortrag. Ich habe zwischendrin dann schon an meiner kognitiven Leistungsfähigkeit gezweifelt. 20%. Ich habe schon überlegt, brauche ich eine neuropsychologische Untersuchung? Gibt es denn Fragen?
Ja, also ich hätte eine Frage. Es war auf den letzten Slides zu bemerken, links unten, also über die Polyneuropathien, dieser Begriff Dying Back.
Ja.
Könntest du den bitte ein bisschen näher erklären? Was ist das, was umfasst das genau?
Ja, dieses Tage. Also, das betrifft in erster Linie das Epithelium. Das bedeutet, dass das Medikament das Axon schädigt und diese Schädigung nach oben, also wenn man sich vorstellt, da ist die Schädigung, dann steigt die Schädigung kontinuierlich nach oben an, bis hin zum sensiblen Neuron, dying back. Ja? Also es entwickelt sich nach hinten. Genau. Und das sind meistens dann wirklich sehr, sehr schwere Neuropathien, die sich da entwickeln. Ja? Mhm.
Eine letzte Frage noch.
Frage, bemerkt man einen Einfluss, dass jetzt zusehends neoadjuvante, sehr aggressive Therapien kommen, dann die Kombination zur Operation, zu meist großen Operationen, ist es selten bei Kleinigkeiten, bemerkt man das, lässt sich das schon fassen?
Im Sinne der Kognition jetzt oder?
Insgesamt, im Sinne der ganzen Komplikationen.
Ja. Ja, es ist sehr, sehr therapieabhängig. Also viele Medikamente machen ja das ja nicht, aber wenn man zum Beispiel auf Kolon-CA und so weiter denkt, nicht? Wo wirklich sehr toxisch, also neurotoxische Substanzen verwendet werden, oh ja. Also wir haben da sehr, sehr viele auch konziliarische Anfragen gehabt, wo es um die Frage geht, vor Beginn der Therapie, ist dieser Patient geeignet mit diesem neoadjuvanten Schema und geplanter OP, das aus neuro-onkologischer Sicht überhaupt durchzustehen? Und das ist eine Frage, die eigentlich sehr schwierig zu beantworten ist, es kaum Daten dazu gibt. Ja. Was man sagen kann, Alter spielt eine wichtige Rolle, Vorerkrankungen, vor allem diese Kleingefäßerkrankungen spielen eine sehr wichtige Rolle, wenn es um Kognition geht. Denken Sie auf Diabetes und Neuropathie und dann macht man Oxaliplatin. Das sind manchmal tatsächlich Patienten, die, also ich habe das schon nicht nur einmal erlebt, wirklich im Rollstuhl dann sitzen. Ja. Also das ist etwas, wo man wirklich sehr gut auch nachdenken muss, wie appliziert, auch der Weg subkutan Pertuzumib ist zum Beispiel ganz was anderes als intravenös. Wie appliziert man welches Medikament mit welcher Einzel- und Gesamtdosis? Und das ist schlussendlich die Aufgabe von dem, der die Chemotherapie macht, das auch wirklich gut zu steuern in einem Gesamtkonzept, denke ich. Und das ist aber nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber das sieht man. Ja? Also natürlich, umso multimodaler man arbeitet, umso mehr Nebenwirkungen gibt
es. Nochmal vielen Dank, Herr Hutter, für den.
Thank you.